künstliche Intelligenz hier, künstliche Intelligenz dort. Die Welt jubelt einerseits über eine technische Revolution und klagt andererseits darüber, dass Arbeitsplätze en masse verloren gehen. Das Thema KI ist omnipräsent. Dabei wird ein Aspekt offenbar vernachlässigt. Denn es wird wenig darüber gesprochen, was KI eigentlich für jeden Einzelnen von uns bedeutet, welche Auswirkungen sie hat und wie wir damit umgehen, um uns nicht in der digitalen Welt zu verlieren und um sie bestenfalls so zu gestalten, dass sie unser Leben und unsere Arbeit bereichert. Und damit wären wir bei unserem heutigen Gast. Tech-Philosophin, Health-Tech-Expertin, Gründerin, Buchautorin und Speakerin Celeste Spahic beschäftigt sich eingehend mit dem Thema der persönlichen Weiterentwicklung in KI-Zeiten. In ihrem Buch Unlock Your AI-Identity, das seit einigen Tagen auf dem Markt ist und das Celeste gemeinsam mit ihrem Mann Marinko Spahic geschrieben hat, geht sie auf die, Zitat, entscheidenden Future Skills eindringlich und ausführlich ein. Tja, und damit begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Prototyp, dem Karriere-Podcast von Ingenieur.de und VDI-Nachrichten. Ich heiße Wolfgang Schmitz. Und damit begrüße ich unsere Hauptperson heute, die Celeste Spahic. Ich freue mich, Celeste, dass du bei uns bist.
Ich freue mich auch, lieber Wolfgang. Vielen Dank für den warmen Empfang.
Ja, du hast schon gehört, ich habe mir bei der Nennung deiner Funktion so leicht einen abgebrochen. Es hat etwas gedauert, bis es über meine Lippen kam. Aber was sind denn eigentlich eine Hightech-Philosophin und eine Health-Tech-Expertin? Was eine Buchautorin ist, das weiß jeder und eine Speakerin auch.
Ja, tatsächlich ist ein bisschen kompliziert. Tech-Philosophin und Health-Tech-Expertin oder Health-Tech-Gründerin. Letztendlich gehören die zwei Sachen für mich zusammen, weil als Tech-Philosophin beschäftige ich mich mit der Frage, was macht Technologie mit uns? Wie beeinflusst uns Technologie? Welche Kompetenzen müssen wir da auch entwickeln, um gesund und bewusst durch unsere digitale, komplexe Welt zu navigieren? Und als Health-Tech-Expertin oder auch eben Gründerin in dem Bereich versuche ich das Ganze in die Tat umzusetzen. Also dass es quasi nicht nur beim Philosophieren bleibt, sondern dass man auch konkret ins Machen kommt und konkret Lösungen entwickelt. Und mein Bereich ist da speziell eben die mentale Gesundheit sowie die Kompetenzentwicklung.
Okay. Fangen wir ganz vorne an. Und zwar mit der Frage, macht dir denn KI eigentlich mehr Hoffnung oder mehr Angst? Du betrachtest KI ja aus verschiedenen Positionen.
Also ich finde immer diese Angst und Euphorie, quasi diese in die eine oder in die andere Richtung zu schwenken, dahin neigen wir ja alle, aber letztendlich sind es für mich beides Kurzschlussemotionen. Also für mich ist es weder noch, weil meines Erachtens müssen wir halt ein Bewusstsein entwickeln. Also ein Bewusstsein darüber entwickeln, was diese Technologie mit uns macht, weil letztendlich ist sie ein Werkzeug, das wir Menschen geschaffen haben. Und da sollten wir nicht in diese Kurzschlussemotionen verfallen.
Du schreibst in deinem Buch, das ich übrigens den Hörern und Hörerinnen sehr ans Herz lege. Ich fand es wirklich sehr gut. Also du hast dann hinter diese Begriffe, die so momentan Schlagwörter sind, geblickt und hast uns, zumindest mir bis jetzt, auf jeden Fall viel dabei geholfen, das Ganze zu verstehen, die Zusammenhänge und so weiter. Gut.
Vielen Dank.
Aber heute, du hast geschrieben, heute stehen wir vor einer neuen Form der Unmündigkeit. Wir unterwerfen uns bewusst den Algorithmen. Und dann schreibst du auch, dass die Maschine dem Menschen die Kunstfertigkeit genommen hat oder nimmt. Ich denke da, Stichwort Entfremdung von der Arbeit, vom Arbeitsprozess und vom Produkt. Und du warnst vor blindem Technikoptimismus. Und dann sagst du auch oder schreibst, nur wer die Spielregeln kennt, kann mitspielen, ohne selbst zum Spielball zu werden. Und nochmal, heute gehorchen wir uns aus Bequemlichkeit. Wir leben in Aldous Huxleys schöner neuer Welt. Das klingt alles erstmal ein bisschen frustrierend und nicht so, als ob du ein großer Fan der KI wärst. Hast du deine Leserinnen und Leser erstmal, willst du die erstmal schocken oder was ist Absicht, weshalb du so startest?
Ja, also es geht ja erstmal mal darum, auch zu erkennen, in welcher Zeit wir leben und zu verstehen und die Risiken zu kennen. Weil ohne Aufklärung, ohne zu verstehen, was da Mechanismen sind, und da gibt es ja auch durchaus negative Mechanismen, beispielsweise angelegt in Social Media, die uns ja auch bewusst süchtig machen sollen, die uns an die Plattform binden sollen, die uns auch sehr stark beeinflussen in unseren Denken, Fühlen, bis zu unseren Handlungen. Und dem müssen wir uns eben bewusst sein. Denn nur wenn wir dieses Bewusstsein haben und wissen, was das mit uns macht, dann können wir das auch überwinden und das Ganze für etwas Positives nutzen. Ich selbst bin Optimistin, aber als realistischer Optimist sollte man auch beide Seiten kennen, letztendlich da auch authentisch sein zu können. Also deswegen ist das Buch auch letztendlich so geteilt. Es geht erstmal darum zu verstehen, in welcher Zeit befinden wir uns gerade, was macht Technologie mit uns, also Social Media, Algorithmen, künstliche Intelligenz, wie beeinflusst uns das Ganze? Und dann, wie können wir handeln? Wie können wir das Ganze in die Hand nehmen und das Ganze für etwas Positives nutzen? Und da geht es ja auch vor allen Dingen um die persönliche Weiterentwicklung und darum zu erkennen, was ist denn eigentlich menschlich und was macht uns menschlich und ist das nicht gerade eine große Chance, an unserer Menschlichkeit zu arbeiten?
In die Hand nehmen ist eigentlich so das Stichwort auch, um dann eher so auf diesen positiven Pfad vielleicht auch zu kommen. Ich habe vor kurzem gelesen, dass der britische Trendforscher Henry Cortinio Mason gesagt hat auf einer Konferenz, die wichtigste Innovation der nächsten Jahre werde nicht noch leistungsfähigere KI sein, sondern der Weg, wie möglichst viele Menschen das bevorstehende Maschinenzeitalter aktiv mitgestalten können. Agency heißt bei ihm das Stichwort, also Handlungsmacht sei der Schlüssel vom Erfolg. Ist das ungefähr das, was auch in deinem Kopf vor sich geht? Würdest du das unterschreiben?
Auf jeden Fall. Also letztendlich, also du hast ja eben auch schon erwähnt, Unmündigkeit. Es geht darum, dass wir mündig werden. Als erstes Future Skill im Buch. Also es geht ja darum, was sind die Kompetenzen, die wir brauchen, um eben bewusst und gesund und glücklich und erfolgreich durch diese Welt zu navigieren. Und das erste Future Skill, das wir da nennen, ist eben geistige Autonomie. Und das geht ja ganz in diese Richtung Agency, Handlungsfähigkeit. Das heißt, die Fähigkeit zu erkennen, was sind meine eigenen Gedanken, meine Handlungen, was sind meine Werte, was ist mir wichtig im Leben, wie möchte ich mein Leben gestalten. Und das braucht eben Mut und eben auch ein starkes inneres Fundament und Wertegerüst. Und auf dem fußt das letztendlich.
Das hat ja in erster Linie auch mit dem Blick in den Spiegel zu tun und sich selbst zu erkennen. Jetzt hast du auch geschrieben, ich zitiere dich gerne aus dem Buch, wir müssen neu definieren, was es bedeutet, Mensch zu sein. Also es geht nicht nur um Ego, den Blick in den Spiegel, es geht auch darum, den Mensch zu verstehen. Haben wir das in der Vergangenheit vernachlässigt?
Also im Moment oder momentan oder auch die letzten Jahrzehnte lag vor allem der technologische Fortschritt meines Erachtens im Fokus. Ich meine auch gerade das Smartphone, das gibt es ja noch nicht so lange. Aber was das für einen extremen Wert und Anteil in unser aller Alltag hat, das ist ja nicht mehr wegzudenken. Und es hat so schnell Einzug erhalten bei jedem von uns. Das heißt, die Technologie ist so schnell in unser Leben, in unseren Alltag und wie gesagt, wir in diese Selbstverständlichkeit gedrungen. Das heißt, es gibt Zahlen, die sagen, dass wir 2/3 unseres Wachlebens eigentlich vor Bildschirmen nur noch verbringen. Das heißt, die Bildschirme, das Digitale, das rückt in den Fokus. Ich sage immer gerne, wir sind gefühlt mit jedem vernetzt, aber diese Verbindung zu uns selbst verlieren wir immer mehr. Das heißt, dieser menschliche Aspekt, der fängt ja auch damit an zu verstehen, was geht denn selbst in mir vor? Was sind meine Gefühle, meine Emotionen? Und das ist ja nun mal emotionale Intelligenz. Die fängt auch dabei an, sich selbst verstehen zu können. Und erst wenn man das kann, dann kann man sich auch in sein Gegenüber hineinversetzen. Wie geht's dem denn eigentlich? Was treibt den um? Und dann auch in die Umwelt. Also das sind ja alles Themen, die wir in letzter Zeit ein wenig vernachlässigen und leider wird unsere Zeit ja, sage ich mal, momentan immer krisengeplagter und schneller. anstatt dass wir uns eigentlich eher so auf das fokussieren, was jetzt wichtig ist. Stichwort Klimawandel oder Stärkung der Bildung. Und gerade jetzt, wo eigentlich auch eine Bildungsreform her müsste. Also das heißt, diese Themen geraten so ein bisschen out of focus, obwohl die höchst relevant sind.
Ich hatte mich am Wochenende mit einer guten Bekannten von mir unterhalten, die sehr darüber geklagt hat, dass ihr Mann Fernsehen guckt und gleichzeitig aufs Handy guckt und von dem Handy gar nicht mehr ablassen kann. Genau, das bestätigt ja eigentlich das, was du gesagt hast, und das kennen wir alle. Aber wie kann man den Blick dafür trainieren, was für einen selbst noch relevant ist? Also was einen zufrieden und sogar vielleicht sogar glücklich macht und was einen gesund hält? Denn es ist ja letztlich eine Sucht, unter der wir dann womöglich leiden.
Absolut. Die Debatte ist ja auch gerade momentan, Social Media für unter 16-Jährige zu verbieten. Das ist meines Erachtens nicht der Weg. Es geht eher darum zu schauen, wie müssen diese Plattformen reguliert werden. Das heißt, was wird auf diesen Plattformen gezeigt? Welche Mechanismen werden angewandt, um uns Menschen darin zu halten? Man wacht ja nicht auf einmal mit 16 auf und ist dessen bewusst und kann damit bewusst umgehen, weil, wie du sagst, auch wir Erwachsenen können uns ja nicht davon freisprechen. Und der erste Schritt ist letztendlich Bewusstmachung, Selbstbeobachtung, Selbstwahrnehmung. Also deswegen fängt der erste Teil des Buches, wie du sagst, ja auch so ein bisschen heftig an.
Ja, das kann man so sagen, ja.
Genau, aber man muss...
Ich war geschockt.
Entschuldigung.
Ja. Nein. Nee, ich habe ja gesagt, ich kann das Buch wirklich nur empfehlen, weil es auch, der Spannungsbogen ist gut, finde ich auch. Also es ist wirklich, wirklich lesenswert. Bleiben wir erstmal bei dem Buch, weil ich musste, an einer Stelle musste ich lächeln, obwohl es eigentlich gar nicht so witzig ist. Da schreibst du, an der Universität Manchester bringt man Menschen inzwischen bei, wie man telefoniert, also wie man miteinander redet. Das hat mich tatsächlich geschockt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das muss ich jetzt nicht kommentieren, das lasse ich einfach mal so im Raum stehen. Das ist schon heftig, finde ich. Wie zeigt sich eigentlich digitale Unmündigkeit im Arbeitsleben?
Ja, also digitale Unmündigkeit im Arbeitsleben zeigt sich vor allen Dingen, wenn man Entscheidungen abgibt, wenn man nicht mehr kritisch nachdenkt, wenn nicht mehr hinterfragt wird, wenn man beispielsweise im E-Mail-Verkehr nur noch ChatGPT und Claude die E-Mails verfassen lässt und der an der anderen Leitung vielleicht auch, und am Ende reden eigentlich nur noch zwei Large-Language-Modelle miteinander und inhaltlich wird gar nicht mehr nachgedacht. Strategisch werden Entscheidungen abgegeben und am Ende fühlt sich vielleicht gar keiner mehr verantwortlich. Also das ist digitale Unmündigkeit, wenn man die Sachen nicht mehr selbst durchdenkt, Entscheidungen selbst nicht mehr kritisch hinterfragt, auch den Menschen nicht mehr sieht. Oder du sprachst ja auch eben von diesen Kompetenzen, wie eben das Telefonieren. Die meisten sind ja schon brüskiert, wenn man einfach so angerufen wird. Also die meisten möchten erstmal eine Vorankündigung haben, wann denn ein Telefongespräch stattfindet, dass sie sich dementsprechend rüsten können, weil meistens kommentiert man ja jetzt etwas mit Smileys. Das ist einfacher, da kann man leichter mal ein lächelndes Gesicht zeigen, weil ein Gespräch ist ja durchaus, anstrengender. Man muss sich auf sein Gegenüber einstellen, man muss zuhören, man muss sich Zeit nehmen, Wertschätzung zeigen, und all diese Kompetenzen gehen natürlich verloren, wenn man eigentlich nur noch passiv vor einem Bildschirm sitzen muss, scrollen muss, vielleicht mal ein paar Likes verteilen muss, und das ist dann das Höchste der Gefühle, das man dann seinem Gegenüber zeigen muss. Und natürlich hat das einen Einfluss auf uns und auf uns alle. Und dieses Programm, was in Manchester, da gelehrt wird, das wird auf verschiedenste Universitäten aufgebreitet. Also das ist auf jeden Fall ein Thema.
Was kann man denn gewinnen oder was kann ich gewinnen oder wie auch immer als ein Mitarbeitender, eine Mitarbeitende, wenn sie diese Unmündigkeit ablegen? Was gewinne ich dabei? Was habe ich unterm Strich davon? Als Mensch und als Produktionskraft.
Genau. Als Mensch vor allen Dingen, dass man Herr oder Frau im eigenen Kopf ist, seine eigenen Entscheidungen treffen kann, auch letztendlich selbst Handlungsmacht hat. Also da sind wir wieder bei der Agency. In welchem Weg möchte ich gehen? Welche Entscheidungen möchte ich treffen? Wo sehe ich mich? Wo möchte ich vielleicht aufsteigen? In welcher Rolle möchte ich bleiben? Möchte ich mich umorientieren? Also da sind wir ganz philosophisch eigentlich beim Sinn des Lebens und der eigenen Werte, sage ich mal. Und im Unternehmen ist es letztendlich das, was wir brauchen. Wir können ja ja, also sonst werden wir ja tatsächlich ersetzt. Also wenn wir einfach nur noch nicht mehr nachdenken und eigentlich sowieso nur noch Large-Language-Modelle alles ausführen lassen und wir sitzen passiv davor und machen uns keine Gedanken, das geht ja nun mal nicht. Also es finden starke Umbrüche statt und genau diese Kompetenzen, die eben Mündigkeit mit sich bringen, das sind die, die uns menschlich machen und die wir brauchen, vor allen Dingen im Arbeitsleben. Das heißt, wir müssen Menschen stärken, wirklich geistig autonom zu denken, kritisch zu denken, emotional intelligent zu sein, aber eben auch lernfähig, flexibel im Denken, neugierig, Neues lernen zu können und sich da auch entsprechend anpassen zu können, aber eben auch resilient, also in unserer komplexen Zeit und gleichzeitig, und das ist ja auch eine Voraussetzung dafür, kreativ zu sein und innovativ und damit auch wettbewerbsfähig.
Und damit auch ist es ein Stück Arbeitsschutz gegeben, eigener Arbeitsschutz. Das hast du ja schon gesagt. Du hast auch gesagt, beziehungsweise im Buch steht, es brauche 4 Bewegungen, die uns aus der digitalen Unmündigkeit befreien. Kannst du was zu den 4 Bewegungen sagen?
Genau, also erstens, wir nennen das so digitale Achtsamkeit. Achtsamkeit ist ja ein Begriff, den man häufig hört, den einem häufig begegnet. Mittlerweile kann man das gar nicht mehr so richtig einordnen. Aber was Achtsamkeit ja so an sich bedeutet, ist letztendlich wahrzunehmen, was man denkt, was man fühlt, warum man so fühlt, wie man fühlt. Und digitale Achtsamkeit heißt quasi dementsprechend, dass wir lernen müssen, Technologien bewusst wahrzunehmen und was diese mit uns machen, was für Emotionen die in uns auslösen, wie sie eventuell auch unsere Handlungen beeinflussen. Also das ist so das Grundelement. Da sind wir auch wieder so bei geistiger Autonomie. Und zweitens geht es halt letztendlich darum, menschliche Fähigkeiten zu stärken. Also auch eben die erwähnten Fähigkeiten von geistiger Autonomie, kritischem Denken und so weiter. Das sind ja auch die, die wir als sogenannte Future Skills definieren. Das heißt, Aufklärung, Bildung, Bewusstseinsentwicklung, das geht so einher quasi in dieser Stufe. Und das Dritte ist, wir können halt nicht alles nur an den Individuen abwälzen, sondern wir müssen auch Strukturen schaffen. Also das heißt einerseits dass die Bildungssysteme das aufgreifen, was eigentlich gerade schon Lebensrealität ist und das letztendlich auch lehren in den Schulen, in den Hochschulen, in den Universitäten, aber eben auch in den Arbeitswelten. Also dass die Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen nicht allein gelassen werden mit dieser Komplexität und diesen Umbrüchen, sondern an die Hand genommen werden, dass man da letztendlich auch versteht, was geht da gerade vor sich, dass da Ängste genommen werden. Es müssen auch viele Umschulungen stattfinden, das ist klar, Bildung muss da genauso stattfinden. Und eben auch die Politik muss da mitdenken, muss da eventuell regulieren und nicht über Verbote, sondern über Aufklärung und auch in dem Sinne, was wird denn auf diesen Plattformen gezeigt? Und im Fernsehen darf ja auch nicht alles laufen. Da darf ja auch keine Hass und Hetze sein und da muss man auch Strukturen schaffen. Und da ist auch ein politisches Gerüst erforderlich.
Du hast ja noch den 4. Punkt, aber bevor du zu dem kommst, noch die Zwischenfrage, die sich mir aufdrängt, ist, wo stehen wir denn da bei diesen Dingen, die du gerade erzählt hast? Das hört sich so und so sehr nach Zukunftsmusik an. Sind wir da noch Einzelkämpfer in dieser Hinsicht?
Momentan sind wir da auf jeden Fall noch Einzelkämpfer. Also jetzt mittlerweile hört man ja so ein bisschen, Social Media, macht was mit uns. Und wie gesagt, diese Debatte über das Verbot, das sind ja so ein paar Ansatzpunkte. Ich meine, in der KI-Entwicklung, da gibt es den EU-AI-Act. Das ist ja auf jeden Fall gut, dass da ein ethischer Rahmen geschaffen wird. Aber sage ich mal, dass die Menschen wirklich etwas an die Hand bekommen und dass da eine Bewusstseinsbildung stattfinden kann oder dass wirklich über eine sinnvolle Art der Regulierung nachgedacht wird. Also darf Instagram, TikTok, die ja alles privatwirtschaftliche Unternehmen sind, einfach ungefiltert alles an Inhalten ausspielen? Oder sollte man darüber mal nachdenken, dass wir alle nicht davon, also dass wir eigentlich alle davon betroffen sind und dass das mit jedem Menschen etwas macht? Und das ist meines Erachtens noch überhaupt nicht im Bewusstsein und wird viel zu wenig drüber gesprochen. Und das war halt letztendlich auch unser Anliegen und unsere Motivation mit diesem Buch. Also, dass wir am liebsten da wirklich auch eine öffentliche politische Debatte anstoßen möchten, um da mal ein bisschen die Alarmglocken klingeln zu lassen.
Ich spoiler jetzt mal. Der vierte Punkt war dann verbindende Geschichten erzählen. Damit kommst du wiederum zu dem Punkt, gemeinsam etwas zu machen, ne? Und nicht nur, wie schon gesagt, den Einzelkämpfer zu hinterlassen. Genau.
Genau. Also wir brauchen da einfach neue Narrative darüber, was eigentlich Fortschritt bedeutet. Also dass es nicht nur heißen kann, schneller, besser, effizienter, sondern dass wir den Fokus wieder auf uns Menschen richten. Was möchten wir als Menschheit erreichen? Wie möchten wir uns als Menschen weiterentwickeln? Das heißt, Fokus nicht mehr nur Technologie und Fortschritt und das Monetäre, sondern auch mal die Chance sehen, wie können wir uns als Menschen weiterentwickeln? Wie können wir da was Positives schaffen? Und das geht vor allen Dingen über verbindende Geschichten, weil die Geschichten, die momentan in Umlauf sind, die spalten. Jeder ist in seiner eigenen Informationswelt. Der eine scrollt durch Instagram und sieht Klimaleugner und weiß nicht was Hetze. Und der andere sieht die Schäden des menschengemachten Klimawandels. Und das ist natürlich, das sind zwei Pole, die lassen sich schwerlich zusammenbringen. Und das schafft Spaltung und der Diskurs in der Gesellschaft geht verloren. Und das ist halt eigentlich sehr, sehr, ja, prekär.
Du hast ja schon gesagt, KI ist kein Teufelswerk. Wir müssen und wir wollen auch mit KI leben. Wie kann KI oder kann KI generell mir helfen, diese Skills, von denen du gerade gesprochen hast, zu trainieren?
Also wir machen im Buch ja letztendlich die Möglichkeit auf, KI als Sparringspartner zu nehmen. Denn wenn man das Ganze bewusst nutzt als Spiegel, als Reflexionspartner und nicht einfach nur als Antwortmaschine, dann bietet das halt ein unglaubliches Potenzial. Also allein auch im Arbeitskontext. Man hatte beispielsweise einen Streit mit einem Kollegen oder mit einer Chefin oder wie auch immer. Man kann sich das Ganze erarbeiten. Wo kommt denn das Ganze her? Wo kommt meine Wut her, das reflektieren zu lassen? Das heißt, in konkreten Situationen, wie wir das halt im Buch umsetzen, ist, dass wir diese 7 Teacher-Skills definieren und da konkret Prompts, also gewisse Anweisungen, die man halt Large-Language-Modellen wie ChatGPT und Co. geben kann, mitgeben, um halt letztendlich diese Kompetenzen auszubilden, also sprich geistige Autonomie. Wie stehe ich denn da eigentlich? Wie geistig autonom bin ich denn? Dass man mal so einen Selbsttest und eine Selbsteinschätzung machen kann. Was sind denn eigentlich meine Werte im Leben? Was ist mir wichtig? Was sind meine Lebensziele? Und wir nehmen uns ja nicht so wirklich Zeit für diese Fragen, obwohl wir leben ja. Es ist ja nicht ein Leben da, sondern wir leben und meistens steckt unser Kopf aber irgendwo anders, aber nicht im Hier und Jetzt und in dem, was wir wirklich wollen und möchten. Und letztendlich bieten diese Large Language Modelle die Chance, um uns selbst zu reflektieren und zu gucken, was sind denn meine Stärken, meine Schwächen, wo möchte ich hin? Also das Ganze wirklich als Reflexionspartner zu nutzen.
Ich fand das ganz plastisch, was du da gesagt hast oder geschrieben hast in dem Buch. Ich zitiere, ich hatte heute einen Stress, also Frage an KI, ich hatte heute einen stressigen Konflikt mit meinem Chef. Kannst du mir helfen, das Ganze in einem positiveren Licht zu sehen? Das sind auch so Fragen, die man durchaus einstreuen kann, wo KI einem helfen kann. Also manchmal sind es so diese kleinen Dinge, die einem weiterhelfen können. Ne? Gehe ich mal von
genau,
aus.
Also einfach jemand, der ein bisschen eine andere Perspektive
hat. Was ich auch interessant fand, du rufst zum Mut zur Langeweile auf. Also auch mal aus dem Fenster gucken. Meine Mutter hat früher mal gesagt, rumdoven. Das fand ich wunderbar, dieses Wort. Einfach mal der Mut, doof zu sein und einfach mal nichts zu tun. Das ist ja gleichzeitig, weil wir gerade von der Zeit gesprochen haben, auch eine Zeit der Regeneration. Wie wichtig ist das und wann kann man sowas einbauen? Wie kann man sowas einbauen? Welchen Rat hast du da?
Genau, also es ist sehr wichtig. Deswegen haben wir Regeneration an sich ja auch als Future Skill definiert. Weil Langeweile sagt es ja an sich, es ist eigentlich Zeit zu haben. Mal Zeit für die eigenen Gedanken, mal eine Pause, sich mal Raum zu geben. Also nicht immer Eskapismus und das kleine Gerät zücken, sondern auch mal Zeit zu träumen, zu gucken, ach, wie war denn mein Tag und der hat sich so und so verhalten oder das und das, dafür bin ich dankbar, das war toll. Also das heißt, sich mal Zeit für sich selbst zu nehmen, Raum für Gedanken zu nehmen, weil dann entsteht auch erst Raum für neue Gedanken, kreativ zu sein. Also das heißt, Muße ist ganz, ganz wichtig und gerade in unserer schnellen Zeit nehmen wir uns diese Zeit nicht mehr und das hat ganz großen Einfluss auf uns. Also Erschöpfung, Müdigkeit bis hin zu Burnout, aber auch physischen Erkrankungen. Das heißt, wir brauchen Regeneration. So ist unser Organismus angelegt. Stress und wieder Erholung. Und so muss sich das auch abwechseln, weil sonst werden wir krank.
Du hattest eben erzählt, dass die Realität noch nicht so weit ist, wie sie sein sollte. Bisschen außen vor gelassen haben wir dabei die Unternehmen. Wie erlebst du die Unternehmen oder die Arbeitgeber in der Hinsicht, Mitarbeitende womöglich dabei zu unterstützen, aus dieser, ich nenne es jetzt mal negativ, KI-Falle rauszukommen?
Ja, also ich habe da ja auch eine, sage ich mal, interessante Perspektive in die Unternehmen rein, da ich ja auch Mindset, also Unternehmen, wo es ja um die präventive Förderung der mentalen Gesundheit geht, auch mit Unternehmen zusammenarbeite und auch mit vielen Unternehmen spreche dementsprechend. Und mentale Gesundheit ist ja da ein ganz wichtiges Asset, weil wir arbeiten alle mit unseren Köpfen, dass wir Sport machen müssen, dass wir uns gesund ernähren müssen. Das ist ja irgendwie im Bewusstsein angelangt. Aber obwohl psychische Ausfallzeiten eigentlich ein ganz großer wirtschaftlicher Faktor ist und auch für die längste Ausfallzeiten verantwortlich sind, ist das Bewusstsein oder der Wille, da wirklich etwas zu tun und das wirklich anzugehen und die Menschen da zu unterstützen, noch nicht so stark ausgebildet in Deutschland tatsächlich. Also da sind dann immer andere Prioritäten, wo man direkt messen kann, kostet 1 Euro, zahle ich da rein und krieg 5 Euro wieder raus. Das sind natürlich bei so Soft Skills in Anführungszeichen wie mentaler Gesundheit oder Kompetenzentwicklung, da sieht man nicht direkt die Auszahlung, aber letztendlich ist es das Fundament für jeden Menschen. Und ich hoffe, dass das jetzt ein bisschen mehr ins Bewusstsein rückt und nicht nur, oh, eine KI-Schulung, ja, wir setzen unsere Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen da einmal hin und erklären, was ein Large-Language-Modell ist und damit hat sich die Sache, sondern dass man da mal ein bisschen weiter versteht und weiter in die Zukunft guckt.
Du berätst ja auch Menschen, Unternehmen und Unternehmen. Wer kommt da in erster Linie auf dich zu? Sind das die Beschäftigten? Sind das die Arbeitgeber? Sind es Leute im mittleren Management oder wer hat da den größten Nachfragebedarf?
Ja, also es sind meistens die Arbeitgeber tatsächlich, die sich dann Gedanken machen, wie man das Ganze angehen kann und auch sehen, oh, psychische Erkrankungen sind ein Thema. Aber halt eben auch die Personalabteilung HR, die sich darüber Gedanken macht, weil, wie gesagt, die Zahlen sind da. 36 Milliarden Euro kosten Ausfalltage aufgrund von psychischen Erkrankungen jährlich allein in Deutschland. Also das heißt eigentlich, wenn man schon nicht diesen menschlichen Aspekt sieht, oh, wir müssen unsere Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen stärken, für die Zukunft wappnen, dann sollten eigentlich schon allein diese wirtschaftlichen Faktoren aufhorchen lassen.
Okay. Wir hatten uns vor dem Podcast unterhalten schon mal. Da hast du gesagt, dass du ja bei der Wahl zu Miss Germany unter den Top 20 warst. Du hast mir auch erzählt, es ginge nicht so sehr um das Aussehen, sondern?
Genau, also Miss Germany ist kein Schönheitswettbewerb mehr, sondern es geht um Verantwortung zu tragen, um Purpose, um letztendlich auch eine eigene Mission voranzutreiben. Und ich bin damals mit der Mission angetreten auf mentale Gesundheit, die Bedeutung der mentalen Gesundheit und die präventive Förderung dieser aufmerksam zu machen.
Gut, ich danke dir. Was ich vergessen habe zu sagen, ist vielleicht, dass Celeste ist Gründerin von Mindzeit, richtig? Und da würde ich noch darauf hinweisen wollen. Und dann vielen Dank, Celeste, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ich danke dir sehr für deine Einladung und für deine interessanten Fragen, Wolfgang.